Die ehemalige Außenministerin wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außenministers, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 3. Dezember, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Und mir, wie immer, zugeschaltet aus der verschneiten Zarenstadt St. Petersburg, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben. Guten Morgen all unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, Sie waren jetzt diese Woche wieder viel unterwegs. Sie waren unter anderem auch beim Kongress der jungen Wissenschaftler in Sochi und Sie haben hohen Besuch bekommen aus Großbritannien von einem Sender namens BBC. Sie hatten mir jetzt gerade erzählt, während oder im Nachgang des Interviews haben Sie dann festgestellt, dass ein Totenkopf im Aquarium gelandet ist. Können Sie uns da oder unseren Zuhörern einmal Licht ins Dunkel bringen? Wie war dieses Treffen mit BBC und wahrscheinlich viel interessanter, wie war der Kongress der jungen Wissenschaftler in Sochi, Frau Kneißl?
Also ganz kurz zu BBC. Die haben immer noch ein Riesenbüro in Moskau und brachen mit dem Schnellzug Richtung St. Petersburg auf, um hier dreimal hoch mich zu verhören, weil Interview war das keines. Das lief da mal wie ein Verhör ab. Und wie der Totenschädel dann in meinem Aquarium landete, das weiß ich nicht genau. Das kann passiert sein, als die Herrschaften sich verabschiedeten. Aber das Aquarium erinnert von der Zusammensetzung ein wenig an jenes in dem britischen Film Ein Fisch namens Wanda, wenn sich der ein oder andere daran erinnern kann. Und in dieser Krimikomödie steht ein Aquarium im Mittelpunkt und am Schluss lüftet sich das Geheimnis. Also vielleicht werden wir auch hier in einer der nächsten Folgen die Kriminalstory, wie landete der Totenschädel im Aquarium von Karin Kneißl in St. Petersburg, lüften. Aber vorerst bin ich mir ziemlich sicher, dass die Fachpresse der westlichen Hauptstädte dazu auch ihre Spekulationen vorantreiben kann. Also die werden sicherlich irgendetwas dazu schreiben können.
Mhm. Ja, und Sie waren ja auch, ich meine, wann war das, vor 2-3 Monaten erst bei BBC? Ich hatte das Gespräch auch damals noch auf meinen Kanälen geteilt. Das war auch ein Verhör, das Sie da mit Ihnen durchgeführt haben, ja, mit Journalismus und einer klassischen Interviewsituation, in der man dem Interviewpartner Raum gibt, seine Position darzustellen. Dem kam das nicht mehr wirklich nach. Aber legen wir das erstmal zu den Akten. Und ich frage nochmal nach, Frau Kneißl, Sie waren auch in Sochi beim Kongress der jungen Wissenschaftler. Sie meinten gerade, oder hatten mir im Vorgespräch schon ein wenig berichtet von dieser wunderschönen Stadt am Schwarzen Meer gelegen. Wie war es denn? Wie waren Ihre Eindrücke vor Ort?
Es war sehr lebendig, wirklich in jeder Hinsicht, weil das große Kongresszentrum, das mittlerweile stark besucht ist, weil Sochi wurde zu einem, nach den Olympischen Spielen wurden an sich all diese Gebäude genutzt für weitere Veranstaltungen und es gibt eine ganze Reihe von Tagungen, die mittlerweile nicht ausschließlich St. Petersburg, Moskau, sondern eben auch immer häufiger in Sochi abgehalten werden. Und in diesem großen Kongressgebäude, würde ich sagen, war das Durchschnittsalter 25, 30. Ich kam mir dort schon ein ziemlich altes Semester vor, aber wurde eingeladen über die Universität St. Petersburg und die Veranstalter, weil wir hatten auch zwei Panels zu Bereich, wie geht es weiter in der multipolaren Welt mit der wissenschaftlichen Zusammenarbeit und auch BRICS. Also Russland übernimmt mit 1. Januar den Vorsitz in BRICS und BRICS, das sind jetzt schon mehr Staaten als Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Wir sprechen mittlerweile von BRICS Plus. Sicherlich in einer unserer nächsten Sendungen über die Pläne für diesen neuen BRICS-Vorsitz sprechen. Aber es war, wie gesagt, ein sehr junges Publikum, wie eine riesige Fachmesse zu Naturwissenschaften. Und ich durfte dort einige junge Biochemiker, Nuklearphysiker sprechen, die mir voller Stolz und zu Recht stolz ihre Forschungsarbeiten zeigten. Also unter anderem wurde dort präsentiert eine neue Generation von computertomografischen Anlagen, die ausschließlich in russischen universitären Labors entstanden sind. Und wo beispielsweise für medizinische Forschung leichter nachvollziehbar ist, weil es einfach in diesen tomografischen Abbildungen ersichtlich ist für den und für vom Untersuchungsgegenstand her, wie werden Medikamente verarbeitet in einem eben Versuchskörper, in dem Fall eben sind es Laborratten. Und das war beispielsweise eines, die vertikale Landwirtschaft. Wir kennen, da gibt es ja dazu verschiedenste Anläufe weltweit und mit wie man eben mit Nährstofflösungen in bestimmte Salate und andere Nahrungsmittel produzieren kann. Also hier läuft in Russland einiges, Energie ist ja relativ günstig und da wird viel geforscht und gearbeitet und es waren, wie gesagt, die Wissenschaftler waren im Schnitt maximal Mitte 30 und das war einfach interessant, mit denen zuzuhören, eine oder andere Frage zu stellen und ich war zwei Panels eben zu BRICS und multipolare Welt und mit in dem einem mit zu multipolaren Entwicklungen und Studium der internationalen Beziehungen waren sehr interessante junge Stipendiaten, die derzeit für 2 Monate in Russland sind, aus dem Iran, Libanon, Brasilien, China, Indien und Bangladesch die hatten alle Substanzielles zu sagen. Also das war kein Blabla, sondern wie diese jungen zukünftigen Experten für Diplomatie, internationale Beziehungen, die vielleicht zukünftig für ihre Außenministerien arbeiten werden, wie sie die geopolitische Lage sehen. Und da fand ich vor allem den Referenten aus dem Iran ganz interessant, weil aus seinen Ausführungen war für mich zu erschließen, dass der Iran kein Interesse hat, in diesem gegenwärtigen Tohuwabohu, Gaza, Israel in irgendeiner Weise sich militärisch einzumischen. Also das war an sich eher der Grundtenor seiner Aussagen, lief darauf hinaus, die Welt ist im Umbruch, es sind im Windschatten dieser großen Auseinandersetzung viele graue Kriege, wie er sie bezeichnete. Und er meinte, keine der Großmächte hat ein Interesse an einer direkten Konfrontation. Und ich glaube, zu den regionalen und zukünftigen Großmächten zählt man aus iranischer Sicht vielleicht zukünftig auch bereits den Iran.
Mhm. Ja, sehr interessant, was Sie uns da immer zu berichten haben vom aus der russischen Perspektive, die multipolare Welt, die am Entstehen ist, sie ist ja auch hier Gegenstand unseres Podcasts, Frau Kneißl. Und wir fangen mal heute an mit einer etwas anderen Meldung. Es ist nämlich eine schillernde und durchaus ambivalente Persönlichkeit von dieser Erde gegangen. Und zwar ist die Rede vom ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger, der jetzt am Mittwoch, meine ich, am 30. November im Alter von 100 Jahren gestorben ist, wird jetzt in westlichen Medien durchaus in einem sehr positiv dargestellt. Das deutsche Magazin Der Spiegel nannte ihn gar eine Lichtgestalt der Weltpolitik. Wie blicken Sie denn auf die Karriere dieser schillernden Persönlichkeit, Frau Kneißl?
Mhm. Ja, schillernd ist wahrscheinlich das beste Attribut. Ich würde sagen, wäre Henry Kissinger heute in der Blüte seiner Aktivität, hätte er wahrscheinlich riesige Probleme, weil er zu viele dieser schillernden Farben und Grautöne hatte. Also man kann ihm sowohl das Attribut des Nobelpreisträgers versehen, den er ja erhielt, gemeinsam mit seinem vietnamesischen Gegenüber für die Beendigung des Vietnamkrieges. Der damalige chinesische Außenminister oder Regierungschef, ich glaube, er war Außenminister, Und der Name, ich habe ihn in meinem Kopf, aber ich würde ihn wahrscheinlich falsch aussprechen. Utalo, ich will nichts Falsches sagen, aber ich habe in meinem Kopf, weil diese Persönlichkeit mich aus aller Ferne immer faszinierte, er lehnte den Friedensnobelpreis ab. Also er hielt ihn gemeinsam mit seinem amerikanischen Kollegen, aber er lehnte ihn ab. Und ich glaube, die Begründung für seine Ablehnung, wenn ich es recht im Kopf habe, war, es ist zu viel passiert und man kann für dieses Massaker an der vietnamesischen Bevölkerung jetzt nicht einen Friedensnobelpreis erhalten. Also das war eine Haltung, die unglaubliche Integrität zeigt. Und Kissinger war also zum einen der Friedensnobelpreisträger, zum anderen kann man ihn genauso natürlich auch in die Kategorie Kriegsverbrecher schubladieren, indem man daraufhin verweist, beispielsweise, was an Morden geschah auf dem Staatsgebiet von Kambodscha und Laos. Also auch dort fand ja dieser große Indochina-Krieg statt. Das war ja nicht nur Vietnam, das waren genauso die Nachbarstaaten Kambodscha und Laos, die darunter litten. Also so viel zu Kissingers Rolle in der Region. Und darüber hinaus kann man natürlich auch Kissinger als den Diplomaten der Nahost-Pendeldiplomatie kurz skizzieren. Es war er, der nach dem Scheitern der israelischen Armee 1973, Oktober 1973, große Niederlage der israelischen Armee gegenüber dem koordinierten Feldzug Ägyptens und Syriens. Und damals hat die US-Diplomatie sich sehr, sehr aktiv einzumischen begonnen. Und Kissinger sagte an sich relativ frank und frei, ich habe keine Ahnung von der Region, aber ich werde mich einlesen und einarbeiten. Und das tat er dann auch wirklich sehr, sehr intensiv. In seinen Memoiren beschreibt er unter anderem in sehr bewundernswerten Tönen den damaligen syrischen Machthaber Hafez al-Assad, den Vater von Bashar al-Assad. Er bezeichnete ihn als den Bismarck des Nahen Ostens, mit dem er also gerne stundenlange Monologe führte. Der eine monologierte dem anderen, wenn man das so sagen kann. Und es ist ihm damals gelungen, Ägypten aus diesem arabischen Verbund herauszulösen und Ägypten zu überzeugen, mit Israel so etwas wie einen Frieden zu schließen. Das war Camp David, was dann für Ägypten zwar zum einen gewaltige US-Militär- und Getreidelieferungen und sonstige Leistungen zur Folge hatte, aber zeitgleich auch den Hinauswurf aus der Arabischen Liga und die Isolation Ägyptens. Also das alles war Kissinger und noch viel mehr. Und ich würde sagen, vielleicht das, um es auf den Punkt zu bringen, er war einige Jahre nationaler Sicherheitsberater des US-Präsidenten und sein Chef Richard Nixon hatte keine besonders hohe Meinung von ihm. Also das klang auch immer wieder durch. Er war dann selbst Außenminister. Aber seine eigentliche große Epoche, wenn man so will, dass man also Kissinger als den Doyen der US-Außenpolitik bezeichnete und geradezu zu ihm hinpilgerte, das war an sich erst nach seiner Amtszeit. Also er war seit 1974, 75, es war dann mit dem Amtsantritt von Carter, ich glaube, der kam 1976, war er dann eigentlich weg vom offiziellen Fenster. Und das ist jetzt auch schon wieder über 50 Jahre her. Er war damals knapp 50, also stand sozusagen in der Blüte seines beruflichen Wirkens. Aber er hat dann an sich einen gewaltigen Radius entfaltet über die diversen Consulting-Büros, die er selbst eröffnete als viel zitierter Redner. Und ich durfte viele Gespräche führen mit einem US-amerikanischen Diplomaten namens Robert Newman, der ursprünglich aus Österreich rausgeworfen worden war, weil er anders dachte. Das ist ja in Österreich auch früher schon mal passiert, in den 1930er Jahren. Robert Newman war hochrangiger Diplomat, unter anderem auch US-Botschafter in Saudi-Arabien und Marokko. Und er selbst hatte eine sehr, sehr die Meinung von seinem damals noch Vorgesetzten, eben Henry Kissinger. Er sagte mir, da war ich war ganz junge Diplomatin mit 24, und er sagte zu mir, Kissinger war ein charakterloser Mensch und hatte einfach kein Rückgrat. Das war die Aussage von Newman. Beide Herrschaften sind mittlerweile eben verstorben und man soll über Verstorbene nicht schlecht sprechen. Aber ich erlaube mir dieses Zitat, weil es einfach das Bild ein wenig abrundet. Und ich persönlich habe Kissinger eigentlich über die letzten Jahrzehnte meines Lebens immer sehr geschätzt als Autor. Also er hat wirklich gute Bücher geschrieben, die ich auch gerne im Unterricht verwendete. Sein Buch Diplomacy ist ein Standardwerk für Menschen aller Altersgruppen, das müssen nicht nur Studenten sein, die sich in die internationalen Beziehungen als solches einlesen wollen. Es geht an sich weniger um die Kunst der Diplomatie, als es vielmehr ein historisches Werk ist über seine großen Vorbilder. Also Kissinger war ein großer Verehrer von Metternich und Bismarck und Castlereagh, Gladstone. Also das waren so seine großen Vorbilder der Geschichte. Und vielleicht auch, das erlaube ich mir jetzt so zu sehen, ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, wollte er sich selbst auch in der Tradition dieser großen europäischen Persönlichkeiten sehen. Also Kissinger, der Flüchtling aus Deutschland, sprach ja auch bis ins hohe Alter hinein US-Englisch mit einem relativ starken deutschen Akzent. Den hat er nie verloren. Und er war zweifellos einer dieser großen jüdischen, großbürgerlich gebildeten Köpfe, die Europa verloren hat und die dann teilweise in den USA als Europäer wirkten und damit auch eine gewisse Tradition europäischer Diplomatie da und dort noch einbrachten. Ein allerletztes Satz, und dann hören wir vielleicht auch zu Kissinger schon auf. Gestern, als die Nachricht von seinem Tod bekannt wurde, hat Wladimir Putin sein Beileid ausgesprochen in einem sehr klaren Statement. Ich habe es auch auf meinem Telegram-Kanal nochmals veröffentlicht. Er sagte darin, also der Familie und seinen Kollegen sein Beileid ausgesprochen. Und erinnerte daran, dass sich Kissinger auch hohe Verdienste darum erreichte, um eben den Kalten Krieg zu beenden. Er war ein Pragmatiker und kein Ideologe. Und in Reaktion auf diesen Post, den ich sozusagen nur zitiere, auf meinem Telegram-Kanal kamen einige sehr interessante Aussagen von Leuten, die mir folgen, die sagten, das sind eben die echten Gentlemen. So geht man miteinander um.
Ja, und er hatte sich ja auch mehrfach hinsichtlich des Ukraine-Krieges geäußert und sich, ich meine, das war beim Weltwirtschaftsforum in Davos dafür eingesetzt, dass es zu Friedensverhandlungen kommt. Und er hatte auch die US-Außenpolitik scharf kritisiert und ausgeführt, dass ein möglicher NATO-Beitritt der Ukraine der größte Fehler wäre was den weiteren Verlauf dieses Krieges angeht und die Auseinandersetzung. Also wirklich ein Mann, das kann ich auch nochmal betonen, so der sich trotz seiner Verbrechen in der Vergangenheit zumindest auch immer für Frieden eingesetzt hat und auch jetzt im Ukraine-Krieg zumindest mal noch eine der wenigen kritischen westlichen Stimmen war. Das jetzt noch von meiner Seite aus dazu. Und ja, dann lassen Sie uns auch gerne, Frau Kneißl, auf das aktuelle Geschehen blicken. Und wir fangen wie immer an mit den gegenwärtigen Entwicklungen im Krieg in Israel und Gaza. Und ja, jetzt nach der viertägigen Waffenpause im Gazastreifen konnte jetzt die Hamas zeigen, dass sie im Norden der belagerten Enklave noch immer nicht besiegt ist. Somit hat Israel sein erklärtes Ziel, die Hamas-Strukturen zu zerschlagen, bisher noch nicht erreicht. Und ja, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme unseres Podcastes haben auch die Kämpfe wieder begonnen, dass die Waffenruhe ist jetzt am Freitagmorgen ausgelaufen und das israelische Militär hat seine Operation fortgesetzt. Ja, jetzt hatten wir letzte Woche schon so ein wenig über die Hoffnung gesprochen, dass im Zuge dieses Gefangenen- und Geiselaustausches es womöglich zu weiteren Friedensverhandlungen kommen sollte. Dem wurde jetzt erstmal ein Riegel vorgeschoben. Die Kämpfe haben wieder begonnen. Ja, Frau Kneißl, wie blicken Sie denn jetzt dort unten auf die aktuellen Entwicklungen? Was sind da Ihre Gedanken?
Meine Gedanken sind bei den Menschen. Ich habe heute früh auf France 24 einige Berichte gehört, Menschen, die zitiert werden. Und es ist aus den Stimmen ist einfach die völlige Erschöpfung und Angst zu vernehmen. Die Zivilbevölkerung, die nicht weiß, was kommt jetzt als nächstes wieder. Also wir sprechen ja von einigen Quadratkilometern Gebiet. Es ist ein Ministreifen. Die Menschen wurden aus dem Norden in den Süden verjagt. Sie sollten dann auch den Süden verlassen. Ägypten will die 2 Millionen Menschen nicht reinlassen. Für manche sind sie sozusagen nur Bäuerlein auf dem Schachbrett, die es zu vernichten gilt. Da zählt das Menschenleben nicht. Die UNO wird nicht gehört. Auf den UNO-Generalsekretär, der erfährt keine Unterstützung, eben auch nicht von den UNO-Sitzstaaten wie Österreich. Im Gegenteil, auch Österreich hat sich gegen einen Waffenstillstand ausgesprochen in der UNO-Generalversammlung, einen langfristigen. Also das, was jetzt hier gerade einige Tage möglich war, galt in erster Linie dem Gefangenen- und Geiselaustausch. Das Verhältnis war 1:3, also 3-mal mehr Palästinenser, die freigelassen wurden, als Geiseln, die in Hamas und islamischer Dschihad-Händen waren, darunter vor allem eben Ausländer oder jene mit Doppelstaatsbürgerschaft, thailändische Staatsbürger, die arbeiten, also sind jetzt nicht Israelis im eigentlichen Sinne, sondern auch nicht eben jetzt als Juden Doppelstaatsbürger, sondern thailändische Arbeitskräfte. Die israelische Wirtschaft würde auch nicht überleben ohne die vielen afrikanischen und asiatischen Arbeitskräfte, die nicht immer legal im Land sind. Das ist die Situation zum aktuellen Zeitpunkt. Es gibt meines Wissens nach auch keinerlei Büros mehr von etablierten Redaktionen, also wie Al Jazeera, Agence France-Presse war auch dort, aber das Büro ist völlig zerstört. Es sind Videoaufnahmen und persönliche Statements, die dann eben teilweise über das ein oder andere soziale Netzwerk herauskommen. Aber wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Das erklärte Ziel der israelischen Seite ist die totale Vernichtung der Hamas. Ob das gelingt im Sinne von dann Brechen des palästinensischen Widerstandes, bezweifle ich und bin ich die Einzige, das sagen israelische Militärs, dass das nicht funktionieren wird. Und auf der anderen Seite haben wir eben offenbar immer noch diese militärische Schlagkraft der Hamas und anderer Gruppen, die offenbar immer noch über Basen und Raketenwerfer verfügen, dass es eben zu diesen neuen Angriffen auf Vororte von Tel Aviv auch kommen kann.
Ja, und wir hatten jetzt diese Woche auch ein Ereignis, das, sage ich mal, jetzt fernab von jeglicher militärischen Entwicklung ist, nämlich der US-Milliardär Elon Musk war vor Ort in Israel zu Besuch. Das Ganze folgte auf ein Statement von ihm, beziehungsweise einem Twitter- beziehungsweise X-Beitrag, in dem er einen Post befürwortete oder ihn gut hieß, der scheinbar, so war der Vorwurf, antisemitisch gewesen sein soll. Daraufhin sind dann zahlreiche große Werbekunden abgesprungen. Laut New York Times könnte das Unternehmen jetzt durch diesen Werbeboykott bis zum Jahresende 75 Millionen US-Dollar verlieren. Und ja, vor Ort bei seinem Besuch in Israel hat er versprochen auch, dass Israel das Satellitenkommunikationssystem Starlink verwenden darf im weiteren Kriegsgeschehen. Darauf hatte sich Musk mit dem Kommunikationsministerium geeinigt. Und ja, auf Reaktion auf diesen Besuch in Israel soll Musk jetzt auch nach dem Willen der Hamas auch den Gazastreifen besuchen, so sagte ein ranghoher Militär. dass er das Ausmaß der Massaker und Zerstörung sehen soll, die gegen das Volk von Gaza verübt wurden, im Einklang mit den Standards der Objektivität und Glaubwürdigkeit. Ja, Frau Kneisel, wie blicken Sie denn auf dieses Treffen des des US-Milliardärs in Israel, und wie sehen Sie auch seine Zusage, dass Israel da in Zukunft das Starlink-Kommunikationssystem verwenden darf?
Elon Musk ist auch eine schillernde Persönlichkeit, weil wir den Begriff schon mal beim verstorbenen Kissinger in den Mund nahmen. Ich tue mir schwer, aus all der Distanz ihn zu beurteilen. Ich versuche meistens wirklich nur über Menschen zu sprechen, die ich irgendwann mal persönlich kennenlernen durfte. Kissinger sah ich nur aus aller Ferne und lese seiner Werke. Elon Musk beobachte ich seit Jahren. Ich habe ihm mein Buch Mobilitätswende im Jahr 2022 unter anderem gewidmet, und nicht wegen der Elektroautos, an die ich persönlich nicht wirklich glaube, wie ich das in dem Buch ausführe und meine Argumente dafür aufzeige, ist ja keine Glaubensfrage, sondern ich führte ihn neben Henry Ford und Carl Benz in den Widmungsgedanken ein, aus dem einfachen Grund, dass Elon Musk es konsequent abgelehnt hat, in den letzten Jahrzehnten Werbeschaltungen zu machen, also auch für den Tesla, weil er einfach sich nicht den guten Willen der Medien erkaufen wollte. Und das verschaffte ihm ja über die Jahrzehnte hinweg auch eine ziemlich schlechte Presse. Also der Tesla wurde ja runtergeschrieben, weil er eben anders als Daimler-Benz oder wie auch immer nicht Millionen an Werbeschaltungen machte. Und damit bekommen sie dann eben auch eine entsprechend nette Kommunikationsberichterstattung. Und das war etwas, was mich an Elon Musk an sich immer, was mir gefiel. Als er dann Twitter kaufte, ich war damals selbst noch auf Twitter, ich bin dann weggegangen im Sommer, weil es mir es war viel zu viel Zeitaufwand, der Help Desk funktioniert nicht. Ich versuchte mehrfach, mir so einen blauen, nennt man das, diesen Tick zu kaufen, aber ich hatte Probleme und wandte mich an den Help Desk, egal, es hat nicht funktioniert. Und ich habe Twitter dann aufgegeben, weil ich einfach zu viel Zusendungen bekam, die mich überhaupt nicht interessierten. Und zum einen fand ich das natürlich, wie viele andere, sehr interessant, wie hier Elon Musk Twitter und jetzt X zum freien Markt der Meinungen schlechthin machen will. Zum anderen ist nicht zu unterschätzen die Tatsache, dass auch er diese Plattform mit einem Kredit gekauft hat. Also er ist zwar der reichste Mann der Welt, aber so viel ich mich erinnere, müsste man dann einen Faktencheck nach der Sendung machen, aber ich glaube, ein Großteil des Kaufpreises, der um die 40 Milliarden US-Dollar war, kam aus dem arabischen Raum. Wenn man so etwas kauft und das nicht dann die entsprechende Rendite abwirft, sondern fast zu einer Art ganz persönlichen politischen Spielwiese wird, und den Eindruck habe ich manchmal, ich bin jetzt wie gesagt nicht mehr auf dieser Plattform, weil sie konfus geworden ist, ja, und nicht jetzt aus irgendwelchen politischen Gründen, sondern es ist einfach bedienerunfreundlich geworden, dann hat das einfach auch Folgen. Und ich glaube, dass Elon Musk bei all meinem Respekt für seine oft sehr klugen Aussagen und seine sehr originelle Art und Weise, auch ins Weltgeschehen hineinzugehen und mitzuwirken. Ja, er kommentiert ja nicht, ne? Er wirkt über Starlink mit. Und er hat auch der Ukraine ziemlich harten Tobak eingeschenkt, dass die sozusagen gegen ihn wieder schwere Geschütze aufbauen. Aber niemand ist, auf gut österreichisch gesagt, der Wunderwuzi, also wirklich das Genie, das sozusagen auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann und damit auch aber Handlungen mit Konsequenzen setzen kann. Also ich ich glaube, zwischen einem Raketenprogramm, diesem ganzen Weltraumprogramm, der Elektromobilität, die ja sehr viel über das hinausgeht, was jetzt der Tesla ist, plus eine derartige Marktplatz ja zu führen, wo er ja bekannterweise eben auch sehr oft selber mitwirkt und vielleicht auch zu viele Schnellschüsse macht, ja, das ist wiederum eine andere Sache. Aber ich habe Elon Musk keine Ratschläge zu erteilen, wie das nun weitergehen wird. Gaza, Israel, ein Krieg mit gewaltigem Ausmaß. Und wie viel Werbeeinschaltungen jetzt auf X verloren gehen oder nicht. Das sind, ich glaube, in bereits in einem Jahr, bei unserem vielleicht 88, bei unserem 78. Podcast oder was auch immer, werden wir so manches als Fußnote der Geschichte betrachten. Es sind Dinge, die heute über die Bildschirme flittern, die Breaking News sind, aber ich glaube, die eigentlichen großen Veränderungen, die gegenwärtig stattfinden, die werden an anderen Schreibtischen gemacht.
Welche Schreibtische sind das denn, Frau Kneißl, wenn ich da mal direkt so nachfragen darf?
Also es spielt sicherlich dieses neue Forum BRICS eine wachsende Rolle. Also BRICS ist ja entstanden als ein Investorenkonzept. Ich erinnere mich, ich war in München, Frankfurt Anfang der Nullerjahre als ganz kleine Analystin für den Ölmarkt eingeladen, stellte damals mein erstes Buch vor und immer wieder sprachen die Leute von BRICS und das war so nach dem Motto, dort müssen sie investieren, dort verdienen sie Geld. Und Brasilien, Russland, Indien, China, bis dann Südostafrika, als es dazu kam, erweitert sich gegenwärtig um, ich glaube, es sind rund 8 oder 9 weitere Staaten, darunter aus dem arabischen Raum, vielleicht auch Argentinien, man wird sehen, ob die wirklich dabei sind. Aber jetzt auch in Sochi bei diesem Kongress saß ich mit eben solchen jungen Leuten am Tisch, am Panel. Ja. Ich würde sagen, dass sich in diesen BRICS-Staaten, also zwischen den Schreibtischen von Moskau, Peking, Brasilia, sehr viel mehr tut, wenn es ihnen gelingt, so etwas wie eine neue Reservewährung aufzubauen, worüber viel gesprochen wird, aber es ist noch nichts Handfestes da. Wenn auch beispielsweise neue Versicherungen entstehen, das ist ein Thema, mit dem wir uns hier am Gorki unter anderem beschäftigen. Wir hatten einen sehr interessanten runden Tisch letzte Woche mit Versicherungsexperten von der Universität und Versicherungen und Behörden, weil diese gesamte Finanzmarktproblematik, die dominiert von US-Dollar und so weiter, es geht ja weit darüber hinaus. Es geht auch um die Frage Versicherungen, ja, also und Rückversicherungen in weiterer Linie. Und da tut sich im Moment schon allerhand. Also ob jetzt Elon Musk, wo er ist, bei welchem Kongress er spricht, alles, wie gesagt, sehe ich mit zolle ihm meinen Respekt. Und er ist zweifellos eine charismatische Führungspersönlichkeit. Ja, das ist in keiner Weise in Abrede zu stellen. Aber das viele Dinge kann man nicht im Alleingang machen und braucht dafür einen Unterbau. Er ist jetzt nicht ein Regierungschef, der sozusagen das mitbringt. Er hat seinen gewaltigen Konzern Twitter als Meinungsmacher. Er hat seine Automobilität und das Wettprogramm. Aber um dann wirklich mitzumischen, braucht es, glaube ich, doch noch so etwas wie Staatlichkeit. Noch sind wir nicht angelangt in dem, was sich vielleicht manche vorstellen, dass es sozusagen nur mehr in den Händen von Tech-Konzernen Weltpolitik gemacht wird. Und mit Blick auf BRICS sieht man, dass dort unter dem Titel technische Souveränität das schon längst erkannt wurde und man eben eine staatliche Hand haben möchte bei bestimmten strategisch wichtigen Infrastruktur.
Ja, und lassen Sie uns über eine BRICS-Mitglied, nämlich das größte und wichtigste China, noch zu sprechen kommen. Denn die chinesische Staatsführung hat jetzt diese Woche ihre Anstrengungen im Nahen Osten, um dort einen Friedensprozess zu etablieren, nochmal betont und ausgebaut. Am Donnerstag hat der Außenminister Wang Yi bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats einen 5-Punkte-Plan zur dauerhaften Lösung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern vorgestellt. Van Gie sagte dazu, wir sollten die politischen Perspektiven für die Zwei-Staaten-Lösung mit größerer Entschlossenheit neu beleben. Wir hatten ja, Frau Kneißl, bereits in vorherigen Sendungen über Chinas Rolle im Nahostkonflikt und den damit zusammenhängenden Versuch, sich als Friedensmacht zu etablieren, gesprochen. Wie sehen Sie denn da jetzt dieses erneute Engagement Chinas in der Region? Wird das vielleicht im Rückspiegel der Geschichte auch nur eine Fußnote sein oder ist das schon eine, ja, etwas Größeres? Wie schätzen Sie das ein?
Die Kritiker oder diejenigen, die sozusagen sich eher spöttisch äußerten über den Aufstieg Chinas, sagten bis rund einem Jahr, ich erinnere mich sehr wohl da an verschiedenste Papiere von großen Thinktanks und auch Politikern, deren Grundtenor war, na, China mag schon eine Marktmacht sein, aber sie können ihre Macht nicht geopolitisch projektieren. Das war also ein großer Kritikpunkt und das wird ihnen auch nicht gelungen. Also das sagten voller Inbrunst diverseste Experten von Berlin bis Washington. Dann kam Überraschung dieser Herrschaften der Handschlag zwischen Iran und Saudi-Arabien und mittendrin der chinesische Außenminister, der sozusagen diese Aussöhnung zeremoniell unternahm. Vorarbeit wurde vom Oman geleistet, aber der Handschlag war in Peking. Und das hat dann doch viele auf den Plan gerufen und für Nachhilfe sorgen müssen, weil da ist, glaube ich, einigen ach so tollen Experten und Diplomaten einiges entgangen. Interessant ist ja so, dass eben derzeit auch wichtige Akteure aus der Region Westasien, alias Nahost, eher nach Peking fliegen als jetzt nach Washington und niemand fliegt nach Brüssel oder Berlin, das interessiert überhaupt niemanden, oder Paris, und eben sich austauschen. Ich würde sagen, dass der chinesische diplomatische Apparat sehr, sehr gut informiert ist. Die haben entsprechend viel Personal, die exzellent die jeweiligen Sprachen auch sprechen. Zur Erinnerung, die chinesische Armee hat auch mittlerweile die höchste Zahl an Blauhelmsoldaten, also UNO-Friedenskontingentsoldaten weltweit stationiert. Auch nicht zu unterschätzen als internationales Engagement und auch als Informationsquelle über den Stand verschiedenster Entwicklungen. Darunter im Libanon 3000 Truppen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Gründe, um zu sagen, ja, die chinesische Diplomatie wird hier eine entscheidende Rolle spielen. Andererseits würde ich mal eher dahingehend meine Meinung äußern, dass der diplomatische Apparat der Russischen Föderation, der auch entsprechend gut informiert ist in dieser Region. Und Russland hat auch eine sehr, sehr intensive menschliche Beziehung. Also das klingt jetzt vielleicht etwas dämlich, menschliche Beziehung, aber es sind viele Russen in den 90er Jahren nach Israel emigriert. Es sind letztes Jahr noch einmal sehr viele gekommen. Wenn ich sage viele, dann sprechen wir von Hunderttausenden. Also Anfang der 90er Jahre waren den Zerfall der Sowjetunion kam fast 1 Million Juden und auch nicht immer Juden aus der ehemaligen Sowjetunion Richtung Israel. Russisch ist fast eine Amtssprache in Israel. Also da gibt es sehr, sehr viele menschliche Verbindungen und ich würde mal doch eher dafür plädieren, dass dieses Wissen, nämlich nicht nur jetzt im Sinne von Fakten, sondern auch wie ticken die Menschen, was ist los auf psychologischer Ebene, dass hier Russland genauso eine Rolle spielen kann und wird. Wir hatten die Hamas in Moskau vor einigen Wochen. Israelis haben sich bis heute nicht an den Sanktionen gegen Israel beteiligt. Also das sind schon verschiedenste Anknüpfungspunkte, die auch in Richtung Moskau laufen und nicht nur in Richtung Peking. Wir werden sehen. Also wer hier dann letztendlich den Durchbruch erzielt. Aber Tatsache ist, es wird kein Großanschlag in Washington ablaufen, wie das noch ein Henry Kissinger einst inszenierte. Und Europa spielt überhaupt keine Rolle in der Region. Und Europa wird nur den Scherbenhaufen zu bezahlen haben.
Tja, klare Worte von Ihnen und Stichwort Scherbenhaufen. Dieser wird immer größer, gerade wenn wir jetzt den Blick noch ein wenig weiten und an die russisch-finnische Grenze schauen. Denn diese, das haben Sie sicherlich auch mitbekommen, wird jetzt geschlossen, zumindest in dem Zeitraum vom 30. November bis zum 13. Dezember. Das hat der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo, sein Name, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, jetzt diese Woche mitgeteilt. Asylanträge würden nur noch an finnischen Flughäfen und Häfen angenommen, hieß es. Er merkte dabei auch an, dass es für den Frachtverkehr diese Einschränkung allerdings nicht gelte. Ja, und Finnlands Behörden erklärten jetzt unterdessen, dass die Schließungen der Grenzübergangsstellen aufgrund des Zustroms von Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika durchgeführt werden, da diese versucht hätten, über russisches Gebiet ins Land zu kommen. Und ja, auch Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, hat jetzt auf einer Pressekonferenz sich dazu schon geäußert, auf die Frage, ob der Konflikt ein Eskalationspotenzial hat, hat er dann gesagt, ich zitiere ihn einmal, es gibt eigentlich keinen Konflikt. Finnland wird von niemand und durch nichts bedroht. In diesem Fall handelt es sich um überflüssige Maßnahmen zur Sicherung der Grenze. Es besteht keine Gefahr und es gibt in Wirklichkeit keine Spannungen. Ja, Frau Kneißl, zum einen, wie sehen Sie diese Grenzschließungen? Wie beurteilen Sie da die Hintergründe? Und wie sehen Sie jetzt auch diese Aussage von Herrn Peskow? Wie ordnen Sie das ein?
Also ich erinnere mich im Jahr 2015/16, als Migration, illegale Routen und so weiter in aller Munde waren, Stichwort Balkanroute, Mittelmeerroute, da wurde damals auch statistisch immer wieder berichtet über genau diese eben möglichen Routen und man sah Bilder von fahrradfahrenden jungen Männern aus Zentralasien und auch vielleicht auch aus dem arabischen Raum. Jetzt bei diesen Winterbedingungen kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sozusagen mit dem Fahrrad dort unterwegs ist. Es gibt sozusagen auch gewisse saisonale Schwankungen bei diesen Routen. Das ist ja den sogenannten Migrationsexperten auch vollkommen bewusst. Also ich kann das auch eher als eine Art Vorwand nur wahrnehmen. Und die großen Routen sind bekannterweise ganz woanders. Ja, also das ist und bleibt das Mittelmeer, die Straße von Gibraltar, das ist und bleibt die gesamte Landroute eben rund in Südosteuropa, weil die meisten der professionell agierenden Schlepper auch in dieser Region tätig sind oder aus dieser Region kommen. Die Tatsache, dass die finnischen Behörden jetzt alle Grenzübergänge geschlossen haben, es war bis vor kurzem noch Murmansk offen, hat zur Folge, dass, ich glaube, es handelt sich um eine Personengruppe von 40.000 oder 60.000 Menschen auf finnischer Seite keinen Kontakt mehr zu ihren Familienangehörigen auf der anderen Seite haben können. Also es werden wirklich Familien getrennt, das ist das eine. Es gab und gibt auch zahlreiche russische Staatsbürger, gerade hier im Großraum St. Petersburg, die Wochenendhäuser auf finnischer Seite hatten, die einen wesentlichen Beitrag auch leisteten zur finnischen Wirtschaft. Also ich las neulich auch einen Bericht, wie stark Finnland von den Sanktionen getroffen wurde, nämlich viel, viel höher noch vielleicht im allerersten Umfang als Deutschland, was jetzt den persönlichen Konsum anbelangt, nicht die Industrie, aber sozusagen russische Staatsbürger, die wirklich hier in St. Petersburg, höre ich das von allen Seiten, ja, früher fuhren wir über den Tag nach Helsinki oder man ging einkaufen oder Finnen kamen, ja, also es waren ja auch sehr, sehr viele Finnen, die nach St. Petersburg mit großer Freude kamen und das waren alles ganz normale Alltagsbegegnungen finnischer und russischer Staatsbürger und Ehen und Freundschaften, die da geschlossen wurden. Also es ist, würde ich sagen, eher eine Tragödie auf menschlicher Ebene und dann in der weiteren Folge, was Privatkonsum anbelangt. Und da ist Finnland sehr, sehr stark getroffen davon. Auf russischer Seite sieht man das mit einem Bedauern, aber ich würde sagen, den Schuss ins Knie, den tut sich hier Finnland an. Und es bleibt ja nicht nur bei dieser Frage der Grenzschließungen. Finnland hat bereits im Vorjahr angekündigt, als der NATO-Beitritt eben in Angriff genommen wurde, auch eine Mauer bauen zu wollen. Und das sehe ich als die viel größere Problematik noch einmal an, weil wir erinnern uns, wie die Welt über Donald Trump herfiel, als dieser eben von einem Mauerbau Richtung Mexiko sprach. Der hier geplante Mauerbau ist meiner Erinnerung nach 1300 Kilometer. Und das ist doch eine Form von Aktion angesichts einer nicht gegebenen Problematik, weil ich weiß nicht, wie sie mit 1300 Kilometern Zement in Zeiten von Kriegsführung des 21. Jahrhunderts was auch immer schützen wollen. Das ist mir nicht klar. Und ich glaube, das kam auch aus der Aussage von Dmitri Peskov heraus.
Ja, ein antifaschistischer Schutzwall hätte man vielleicht noch in dunkleren Zeiten dieses Projekt, dieses Vorhaben genannt. Ja, Frau Kneißl, lassen Sie uns zum Abschluss unseres heutigen Podcasts noch auf ein weiteres spannendes Event zu sprechen kommen, das ja im Sande der ganzen Meldungen so ein wenig untergegangen ist, und zwar kam diese Woche in Skopje jetzt am Mittwoch in Nordmazedonien, hat eine die Jahrestagung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, also der OSZE, begonnen. Dabei hat die Ukraine, Polen und die Baltenstaaten das Treffen aus Protest gegen die Teilnahme des russischen Außenministers Sergei Lavrov boykottiert. Gleichzeitig traf Lavrov vor Ort mehrere EU-Amtskollegen, darunter auch Alexander Schallenberg aus Österreich von der ÖVP. Ja, wie blicken Sie denn auf dieses Treffen? Die OSZE hat ja ihren Hauptsitz in Wien, in ihrer Heimat. Wie sehen Sie das, und wie sehen Sie da auch die Teilnahme des russischen Außenministers Sergei Lavrov?
Die OSZE steht für Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und schwankt jetzt meiner Erinnerung nach schon seit bald 15, 20 Jahren zwischen Überleben und möglichen Untergangsszenarien. Oftmals war es das Budget, dann aber auch das politische Patt, wenn es eben um so Fragen ging, wie wer übernimmt den Vorsitz. Und wir sprechen hier von 56, 57 Mitglieder, sind an sich gar nicht Mitglieder, sind die sogenannten teilnehmenden Staaten, weil die OSZE bis heute keine echte internationale Organisation ist, kein eigenes Statut hat. Aber Sitz ist eben in Wien, und man hat sich jetzt in den letzten Monaten auch wieder stark darum gestritten, wer darf den Vorsitz übernehmen. Und ich glaube, es ging um ein baltisches Land, das jetzt hätte den Vorsitz übernehmen sollen, und sperrte sich unter anderem die Russische Föderation. Nun versuchte man einen neutralen Kompromiss, und da fiel die Wahl auf Malta. Malta ist vielleicht doch wirklich das letzte neutrale Land innerhalb der EU. Das kann man ja von Österreich und nicht mehr behaupten. Malta springt jetzt sozusagen als Vorsitzland ein. Ich bekam von jemandem eine E-Mail zugesendet, in dem ein Bericht der österreichischen Tageszeitung Die Presse zitiert wird, wonach ich daran schuld bin, dass es nicht Österreich wurde, das sozusagen jetzt diesen Vorsitz hätte übernehmen können. Österreich hatte den Vorsitz im Jahr 2017. Ich habe ihn damals ein paar Wochen geführt, dass ich Ministerin wurde. Und offenbar soll die Angst bestehen, dass vielleicht eine Art Karin Kneißl zurückkommt, oder vielleicht so etwas wie eine Karin Kneißl, ein Klon von mir, der mit der Russophilie dann eben eine Gefahr wäre für die OSZE. Und das schreibt so etwas wie die Tageszeitung Die Presse, die sich dabei auf diplomatische Quellen beruft. Aber mir sind diese Schreiberlinge der Presse ein wenig bekannt, und die haben schon sehr, sehr viel Unfug in die Welt gesetzt, unter anderem eben auch dass ich mit Novichok experimentiere. Und in dem Fall ist es einfach nur ein Spiegel der Irrationalität, dass offenbar ich wie ein Umgeist über der Hofburg von Wien weiterhin als Gespenst vielleicht herumfliege und sogar der österreichischen Außenpolitik eben den Schaden zufüge, dass sie nicht wieder OSZE-Vorsitz haben können. Also so viel zur aktuellen Lage innerhalb der OSZE und was immer Leute dort debattieren, die offenbar zu viel Zeit haben und denen der Tag zu lang wird.
Ja, Frau Kneißl, mit dieser spannenden Einschätzung bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für diese wie immer sehr spannenden und sehr kompetenten Ausführungen Ihrerseits. Ich freue mich schon auf nächste Woche und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Machen Sie es gut, bleiben Sie wohlauf.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben. Wünsche ich Ihnen auch wie immer eine angenehme Stunde in deutscher Sprache, weil ich habe sonst wenig Gelegenheiten, mehr in meiner Muttersprache zu sprechen. Ich spreche mit den Hunden, aber nicht in so angenehme, langer Konversation wie mit Ihnen. Unseren Zuhörern auch einen angenehmen Sonntag. Alles Gute.
Ja, und auch von meiner Seite an alle Zuhörer da draußen, bleibt auch ihr wohlauf. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag oder Montag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Bleibt uns gewogen und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.